Deutschlandfunk. Der Tag.
Das Wahlrecht für Frauen gibt es jetzt seit etwas mehr als 100 Jahren in Deutschland. Eingeführt damals nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland sich des Kaisers entledigt hatte und Menschen zum ersten Mal wirklich Bürgerinnen und Bürger wurden, keine Untertanen. Seitdem hat sich viel verändert, was Freiheit und Gleichberechtigung angeht. Und doch die Möglichkeiten, Entscheidungen mitzuprägen, Politik, Wirtschaft und Kultur mitzugestalten, sie ist aus Sicht vieler Frauen noch zu gering. Ein Bündnis fordert deshalb jetzt mehr Teilhabe für Frauen. Wir sprechen gleich darüber, in welcher Form, und problematisieren auch, dass es zwei Frauen sind, die dieses Thema gleichsetzen. Außerdem gehen wir gemeinsam auf die Buchmesse. Ja, also digital nur dieses Jahr, weil die richtige Buchmesse fällt ja aus. Aber was heißt das wiederum denn eigentlich? Also nicht nur die Frage, wie das Ganze jetzt gestaltet wird, sondern auch, was für Folgen das hat, wenn wir uns über Bücher nicht mehr austauschen können. So ein klitzekleines bisschen literarische Metaebene haben wir vor. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! So, wer sich jetzt fragt, was ist eigentlich mit Corona? Da sind doch Sachen passiert. Warum spielt das heute hier im Podcast keine Rolle? Naja, also keine Sorge, vergessen habe ich es nicht, ne? Ich wollte nur keine Arbeit doppelt machen. Denn im Politik-Podcast unseres Hauptstadtstudios, da gibt es die Nachlese des gestrigen Treffens der MinisterpräsidentInnen mit der Bundeskanzlerin. Aus Bundes- wie auch aus landespolitischer Sicht. Also, wer die volle Packung Corona-Update möchte, gerne im Anschluss den Politik-Podcast hören. Und natürlich geht es ja auch in unseren beiden heutigen Themen immer so ein bisschen um Corona, weil die Pandemie ja Auswirkungen auf alles hat im Moment. Zum Beispiel auch auf die Gleichstellung. Bei ungleich verteilter Sorgearbeit, da waren es im Frühjahr vielfach die Frauen, die die Kinderbetreuung übernommen haben, als die Schulen dicht gemacht wurden. Mit entsprechenden Einschnitten dann natürlich für das Berufsleben. Auch weil sie die Belange von Frauen in der Krise nicht ausreichend berücksichtigt sehen, fordern jetzt Menschen mehr Teilhabe für Frauen, eine Frauenquote. Dazu gab es heute eine prominente Pressekonferenz in Berlin, beobachtet von Barbara Schmidt-Matern, Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk. Barbara, was ist das Begehr dieser Aktion?
Also eigentlich ist mit dem einen Titel dieser heutigen Pressekonferenz schon alles gesagt. Die Pressekonferenz lief nämlich unter dem Schlagwort Top 1, also angelehnt an Sitzungen von Vorständen oder auch Kommissionen. Top 1, der wichtigste Tagesordnungspunkt Nummer 1 ist die Gleichstellung und die verstärkte Teilhabe von Frauen in allen Branchen. Das heißt also nicht nur im Bundestag oder in DAX-Vorständen, sondern die vier, die da heute in der Bundespressekonferenz auf dem Podium saßen, die sagen ausdrücklich, wir wollen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kultur, im Sport, bei der Bezahlung, bei der Mitsprache, wir wollen überall mehr Teilhabe haben. Und dann zitieren sie auch noch im Titel ihrer Veranstaltung Bill Clinton. Er hat ja, glaube ich, in den 90ern mal gesagt, als es darum ging, was eigentlich wahlentscheidend ist, hat er gesagt, it's the economy, stupid. Also wörtlich übersetzt, es geht um die Wirtschaft, du Dummkopf. Und heute stand diese Veranstaltung neben dem Top 1 auch unter dem Titel It's the women, stupid. Es geht also um die Frauen.
Wer ist denn das tatsächlich, dieses Bündnis? Du hast gesagt, heute vier Personen, aber wer steht insgesamt dahinter?
Also es gibt eine Kampagne, die bei Twitter läuft unter dem Hashtag Ich will. Und das ist ein Zusammenschluss von Frauen aller Generationen, aller Hautfarben, aller Branchen. Da sind Schriftstellerinnen dabei, da sind aber auch Klimaschützerinnen dabei, etwa Luisa Neubauer von Fridays for Future. Da sind Schauspielerinnen wie Maria Furtwängler dabei, die ja heute auch mit auf dem Podium in der Bundespressekonferenz saß. Da war auch die Schriftstellerin Nora Bossong, da war Jutta Almendinger, die renommierte Wissenschaftlerin vom Wissenschaftszentrum Berlin. Also lauter illustre Namen. Und ich fand auch, das kann man vielleicht auch mal sagen, bemerkenswert, dass sie diese Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz abgehalten haben. Also da, wo normalerweise die Kanzlerin oder auch verschiedene Minister oder Ministerien die Presse unterrichten, ein sehr, sehr politischer Ort also in Berlin. Und da wurde heute diese Botschaft weitergegeben. Wir wollen, und zwar Teilhabe, ja, wie ich schon gesagt habe, nicht nur in den DAX-Vorständen, sondern überall. Und wir wollen vor allem auch einen Bewusstseinswandel voranbringen.
Oft ist bei solchen Kampagnen ja die Kritik, die sich daran sehr schnell erhebt, die, dass das vor allem weiße Erfolgsfrauen sind, die Teilhabe fordern. Wie ist das bei diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Bündnis, also wie divers sind die tatsächlich aufgestellt?
Also das beste Gegenbeispiel ist vielleicht Janina Kugel. Da kann man jetzt sagen, sie war Vorständin bei Siemens von 2015 bis 2020, war dort für alle Fragen des Personals zuständig, geholt von Joe Kaeser damals. Sie hat übrigens auch einmal in einem Interview erzählt, als sie Anfang der Nullerjahre ins Unternehmen kam und an einer Sitzung teilnahm, damals freilich noch nicht als Vorständin, da sei zu Beginn der Veranstaltung ein Mann auf sie zugekommen und hätte gesagt, ich hätte meinen Kaffee gerne weiß mit Milch. Das würde vielleicht heute so nicht mehr passieren, aber Janina Kugel, weil du nach Diversität fragtest, Ann-Kathrin, ist tatsächlich eine Karrierefrau, aber sie ist eine schwarze Karrierefrau. Und insofern verkörpert sie die Diversität schon in ihrer eigenen Person. Und sie hat heute auch sehr schön beschrieben, das Engagement der Frauen, die da was vorantreiben wollen, nämlich so.
Wir haben Sie heute zu dieser Pressekonferenz eingeladen, weil Frauen in diesem Land immer unten auf der Agenda stehen. Weil unsere Themen immer erst dann verhandelt werden, wenn keine Zeit mehr übrig bleibt. Und weil Gleichstellung immer noch als nebensächlich betrachtet wird. Jetzt kann ich natürlich verstehen, wenn jetzt einer denkt, ach, jetzt kommt hier schon wieder die alte Leier und so weiter und so fort.
Ja, genau, die alte Leier schon wieder. Aber, und dann fügt ja Nina Kugel noch hinzu, es geht auch bei dem Anliegen darum, für die nachfolgenden Generationen was zu tun. Denn die Jüngeren gerade fordern mehr Teilhabe an der Gesellschaft.
Was ist denn die Begründung für diese aufgestellten Forderungen?
Naja, zum einen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es mehr Teilhabe geben soll, ganz einfach und schlicht deshalb, weil Frauen nun mal die Hälfte der Bevölkerung und der Gesellschaft stellen, weil sich das aber eben in Machtpositionen bislang überhaupt noch nicht stark genug widerspiegelt. Wenn wir tatsächlich mal die politische Ebene als Beispiel nehmen. 2015 hat der Bundestag ein Gesetz über mehr Frauen in Führungspositionen verabschiedet. Da ging es vor allem um die Aufsichtsräte. Seitdem sieht es in den Aufsichtsräten in deutschen Unternehmen auch ein bisschen besser aus. Der Frauenanteil ist gestiegen. In den Vorständen sieht das aber umgekehrt aus. Da ist gerade jetzt Anfang Oktober die sogenannte Albright-Studie erschienen, also die Studie einer gemeinnützigen Stiftung. Und da wurde festgestellt, dass mit dem Stichtag vom 1. September 2020 sich gerade einmal 23 Managerinnen in DAX-Vorständen befanden. Das ist sogar ein Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr. Da waren es nämlich noch 29. Und aus diesem Dilemma, dass, weil es eben immer noch nicht einen ausreichenden Mentalitätswechsel in den Unternehmen gibt, aus diesem Dilemma entwickelt vor allem die SPD in der Großen Koalition den Anspruch zu sagen, wir müssen da mehr tun. Wir wollen ein weiteres Gesetz über mehr Frauen in Führungspositionen und um dieses Gesetz ringt die Koalition zurzeit.
Und was genau ist da geplant?
Konkret schwebt der Frauen- und der Justizministerin Franziska Giffey und Christine Lambrecht, beide Sozialdemokratinnen, vor, dass sie eben in diesem neuen Führungspositionengesetz festhalten wollen, dass es noch mehr verbindliche Vorgaben für mehr Frauen in Aufsichtsräten und eben in Vorständen gibt. Alles, was bislang auf Freiwilligkeit beruht, soll gesetzlicher Zwang werden. Diesen Gesetzentwurf haben Lambrecht und Giffey schon im Frühjahr übrigens in die Ressortabstimmung gegeben. Und seitdem, so heißt es zumindest von Seiten der Sozialdemokratinnen, übe sich die Union in beharrlichem Widerstand. Dieser Eindruck, den der eine Koalitionspartner da vom anderen zeichnet, der deckt sich insofern mit Äußerungen von Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, ein Christdemokrat, der im Zuge der Corona-Krise im Frühjahr gesagt hat, sinngemäß auch immer wieder hat durchscheinen lassen, dass sich nun in der Corona-Krise, in der die Unternehmen sowieso schon so gebeutelt sind, man sich jetzt wirklich nicht auch noch um die Frauenquote kümmern könnte. Das ist also ein Indiz dafür, dass es tatsächlich vor allem die Union ist, bei der noch einiges im Argen liegt. Mhm. Ich könnte jetzt noch über Kanzlerkandidatenaufstellungen und so weiter sprechen. 5 Männer, keine Frau, aber das ist ein anderes Thema.
Mhm. Jetzt gibt es diesen Gesetzentwurf, es gibt den Widerstand vom Koalitionspartner. Vielleicht denkt der oder die eine andere, Moment, und ausgerechnet jetzt kommt so ein Bündnis und spricht sich für eine Frauenquote aus. Also gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesem Bündnis und diesem Gesetzentwurf?
Da gibt es natürlich einen Zusammenhang zum Gesetzentwurf, ganz klar. Das beobachten diese Frauen, die sich da engagieren. Da gibt es aber auch einen Zusammenhang zum Bundestagswahlkampf, der ins Rollen kommt, langsam aber sicher. Wir haben ja in einem Jahr Bundestagswahlen. Sollte das in dieser Legislaturperiode mit dem Gesetz noch was werden für mehr Frauen in Führungspositionen, eben auch in Vorständen, dann sagen zumindest Franziska Giffey und Christine Lambrecht, dann muss dieser Gesetzentwurf spätestens bis zum Dezember im Kabinett sein. Wenn wir uns mal die politische Gemengelage in Berlin zurzeit angucken und sich gerade alles wieder mehr denn je auf Corona konzentriert, dann darf man sicherlich ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das klappt. Aber wo ich jetzt schon das Stichwort Corona mehrfach genannt habe, Maria Furtwängler, die Schauspielerin, die hat heute in Berlin auch nochmal auf Corona als Beispiel dafür verwiesen, wie wenig Frauen insgesamt immer noch zu Wort kommen.
Unsere Untersuchung zur Corona-Berichterstattung im Frühjahr diesen Jahres hat gezeigt, dass nach wie vor nur eine von fünf Expertinnen, die zu Wort kommen, weiblich ist. Dabei ist fast die Hälfte der Ärztinnen in Deutschland weiblich.
Ja, und so könnte man das beliebig durch alle Branchen durchdeklinieren. Jutta Almendinger hat verschiedene Kommissionen, auch die Forschungsstellen in Deutschland, also Gesellschaften genannt, alles durchweg in den Führungspositionen mit Männern besetzt.
Und dennoch werden jetzt wahrscheinlich KritikerInnen einer Quote sagen, wir haben aber eine EU-Kommissionschefin, wir haben eine Verteidigungsministerin, wir haben eine Bundeskanzlerin, also grundsätzlich ist es eigentlich schon besser geworden. Was würden die Frauen von heute dazu sagen?
Dazu hat Jutta Almendinger heute in der Bundespressekonferenz eine recht ambivalente Antwort gegeben. Sie wurde nämlich danach gefragt, was es denn eigentlich dem Land und der Gleichstellung, dem Feminismus in Deutschland gebracht habe, dass Deutschland seit bald 15 Jahren von einer Kanzlerin regiert wird. Und da hat Jutta Almendinger das Folgende geantwortet.
Ich habe mich gefreut, dass Frau Merkel Bundeskanzlerin wird, weil ich damit vieles verbunden habe, nämlich große Hoffnungen. Und die Resignation jetzt ist für mich extrem, weil ich sehe, es geht nicht um Intelligenz, es geht einfach um Macht. Und man hat was dagegen, dass Frauen mehr Macht in dieser Gesellschaft bekommen. Das ist die bittere Lektion, die ich aus den vielen Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel gelernt habe.
Du hast jetzt gerade eben schon beschrieben, das Setting, das war heute in der Bundespressekonferenz, großes, wichtiges Thema, Unterstützung auch für einen Gesetzentwurf. Ich habe mir die Frage gestellt, so ein ja doch einigermaßen überparteiliches, breit aufgestelltes Bündnis von Frauen, was unmittelbar versucht, Einfluss auf die aktuelle Politik zu gewinnen, das ist schon auch eine Besonderheit, oder?
Das ist eine absolute Besonderheit. Ich glaube, das haben wir in der letzten Zeit, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich nur in der Klimabewegung beobachtet, wo ja erst es die Jugendlichen waren, die Schülerinnen und Schüler, dann kamen die Wissenschaftler hinzu, dann die Eltern. Also wir kennen ja all die Gruppierungen inzwischen, nicht nur Fridays, sondern auch Parents und Scientists for Future. Und das ist etwas, was sich durch die Gesellschaft zieht, natürlich vorwiegend im Akademikerinnenmilieu, muss man auch sagen. Mhm. Aber besonders war das heute schon. Und ich möchte auch noch mal sagen, es war eine dieser Pressekonferenzen in Berlin, die vor einem weitgehend leeren Pressesaal in der Bundespressekonferenz stattgefunden haben. Ganz einfach, weil natürlich viele Journalisten heute on top mit dem Thema Corona beschäftigt sind nach dem gestrigen Bund-Länder-Treffen. Das ist sicherlich nachvollziehbar, auch rein ja vom klassischen journalistischen Arbeitsalltag her. Aber es spiegelt eben auch die Gewichtung von Themen in diesem Land, auch in den Medien. Und das möchte ich vielleicht zum Abschluss noch sagen. Immer wieder haben diese Frauen, gerade auch Maria Furtwängler, auf die Verantwortung der Medien hingewiesen, wie sie Themen spiegeln, wie sie Frauen zu Wort kommen lassen. Ob das nun Ärzte und Wissenschaftlerinnen in der Corona-Krise sind oder Frauen in ökonomischen Führungspositionen. Auch die Medien, so ist die These dieser Frauen, die heute auf dem Podium waren, haben eine immense Verantwortung. Und das war heute auch ein wichtiges Stichwort.
Jetzt habe ich mir noch ganz kurz vielleicht angeschlossen die Frage gestellt, wo du gerade auf den Umgang mit Medien gekommen bist. Im Prinzip, finde ich, zeigt das ja auch was über journalistischen Umgang mit ja, Formen von Aktivismus, weil ja auch mit Blick auf die Fridays for Future bei Redaktionen immer so ein bisschen, ja, Unbehagen ist, wie gehen wir da eigentlich richtig journalistisch mit um? Geben wir denen eine Plattform? Wie fassen wir das, was die da vorstellen, angemessen journalistisch an, dass es nicht zu sehr PR wird, sondern wir durchaus auch einen kritischen Umgang damit finden, mit einem Thema, das ja eigentlich als gute Sache gedacht ist. Das war jetzt gerade noch so ein Gedanke, der sich bei mir anschloss. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Das ist ein Dilemma. Ich glaube, da können wir auch selber, du und ich als Journalistinnen, drüber sprechen, dass in dem Moment, wo man selber im weitesten Sinne betroffen ist, denn du und ich sind ja Frauen, kommt man vielleicht schneller als Journalistin in ein Dilemma, wie man mit diesem Thema umgeht, wie man es setzt, ob man sich darauf stürzt, ob es dann vielleicht von Seiten der Hörerschaft oder auch aus dem Kolleginnenkreis dann neue Klischees entstehen. Ach, die macht ja immer nur die Frauenthemen. Das gibt dem Ganzen sogar, wird dadurch Futter gegeben, dass es ja tatsächlich in der Regel Frauen sind, die über Frauenthemen berichten. Wir erleben das kaum umgekehrt. Wir haben das auch im Bereich Familien- und Jugendpolitik über Jahre, Jahrzehnte erlebt, dass das bis heute hin weitgehend Berichterstattungsthema, Ressort von Frauen ist. Ich habe schon bei grünen Parteitagen erlebt, dass über die letzten Jahre, während ich die Grünen beobachte, waren eigentlich überwiegend immer weibliche Berichterstatterinnen auf den Parteitagen zum Beispiel. Seitdem die Grünen erstmals wieder in die Nähe von Regierungsverantwortung rücken, waren zum Beispiel auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen im vergangenen Jahr auffällig viele männliche Kollegen auch auf der BDK, auch aus Führungspositionen. Also man kann an so vielen Punkten ansetzen, wo das Thema Parität nicht nur in der Wirtschaft oder im Bundestag ein Thema ist, sondern natürlich auch bei uns in den Redaktionen.
An dieser Stelle jetzt ein klitzekleines Corona-Geständnis von mir. Ich habe in diesem Jahr so viel gelesen wie davor wirklich lange nicht. Krimis verschlungen, Science-Fiction verschlungen. Im Moment hänge ich so ziemlich im Sachbuchbereich fest. Das ist ein wunderbarer Ausgleich für mich, um mich vor allem vom Corona-News-Geschehen abzulenken. Ging offensichtlich nicht nur mir so, denn die Buchbranche hat sich über die Corona-Krise einigermaßen gerettet. Das hören wir gleich von Miriam C., Literaturjournalistin. Aber das große Fest der Branche, die Frankfurter Buchmesse, die muss jetzt Corona-bedingt mehr oder weniger ins Internet ausweichen. Das ändert vieles für das Handeln von Manuskripten, für den gemeinsamen Austausch über Literatur und vor allem natürlich auch für die Autorinnen und Autoren. Denn vor Ort, da passiert nichts, also fast nichts.
Also das Messegelände ist quasi Menschen verlassen. Man sieht so vereinzelte Fotos auf Twitter oder Instagram, die tatsächlich Leute posten, die noch da sind. Das sind leere Hallen. Man quasi so noch nie gesehen. Die ARD-Bühne ist aufgebaut. Also es sitzen auch ModeratorInnen, AutorInnen da drauf und reden. Aber Publikum gibt es nicht. Also die reden auch sozusagen in einen leeren Saal hinein. Ja, und es gibt so ganz wenig Veranstaltungen im Stadtgebiet von Frankfurt verteilt. Da dürfen dann auch zwischen 50 und 70 ZuschauerInnen dabei sein.
Gemäß der aktuellen Corona-Regeln dann. Was heißt denn das jetzt dann für die ganzen, ja, also das ist jetzt alles verlagert ins Netz. Das, was stattfindet, kann man sich da angucken? Oder was habe ich als Besucherin davon?
Also die Herzstücke der Messe sind schon ins Digitale verlegt worden. Die Frankfurter Buchmesse, die Veranstalter der Frankfurter Buchmesse hatten ja bereits Anfang September entschieden, eine klassische Hallenausstellung, die wird es nicht geben. Hatten sie übrigens auch erst auf Druck der Verlage entschieden, weil einige Verlage dann gesagt haben, also unter diesen Bedingungen stellen wir uns nicht in diese proppenvollen, stickigen Hallen und muten das unseren MitarbeiterInnen zu. Und da musste die Messe dann irgendwann reagieren. Klar hat sie sich damit schwer getan. Das ist ja auch ein großer finanzieller Verlust einfach für die Veranstalter der Frankfurter Buchmesse. Und es wurde dann ein virtueller Ausstellerkatalog konzipiert. Also so wie man vorher einen Stand in der Messehalle haben konnte, kann man jetzt einen Stand auf der Internetseite der Frankfurter Buchmesse haben. Das wollten immerhin noch 2/3 der Aussteller aus dem letzten Jahr haben. Also 1/3 weniger, ungefähr 4.400 Aussteller sind da jetzt im Internet vertreten. Und der ganze Rechte- und Lizenzhandel, der wurde eben auch ins Internet verlagert. Also die Rechte- und Lizenzenplattform der Frankfurter Buchmesse Fachmesse, die wurde ausgebaut, die ist jetzt noch bis Ende Juni 2021 sogar kostenfrei nutzbar. Also auf der Frankfurter Buchmesse, da sagt man immer, das ist so die Handelsmesse im Vergleich zur Frühjahrsbuchmesse in Leipzig. Da werden also Manuskripte gedealt, Übersetzerrechte, Hörbuchrechte. Das ist also so eigentlich der Hauptpunkt, der da passiert. Und das soll jetzt auch ins Internet verlagert werden. Wie gut das klappt.
Ja, wie ist denn, wenn du dir zum Beispiel jetzt mal, also kommen wir jetzt mal gleich auf die Rechte, was ja für die Verlagsbranche wichtig ist, aber vielleicht jetzt mal aus Besucherinnenperspektive. Ich kann mir jetzt die Stände im Internet angucken, ist das attraktiv?
Das muss natürlich jede und jeder selber entscheiden, aber der Tenor im Literaturbetrieb ist doch, diese digitale Messe ist eine Nichtmesse. Mhm. Also das große literarische Jahr im deutschsprachigen Literaturbetrieb, das wird ja immer so eingeteilt in drei große Ereignisse. Mhm. Im Frühjahr haben wir die Messe in Leipzig, dann kurz vor der Sommerpause, meistens so im Juni, trifft man sich dann nochmal in Klagenfurt zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur, lässt sich ein bisschen unterhalten von dem Wettlesen um diverse Preise. Und dann im Herbst, also das große internationale Finale, der Literaturnobelpreis wird verliehen und eben die weltgrößte Buchmesse in Frankfurt findet statt. Und ja, natürlich wird da auch gehandelt und es geht darum, Preise zu vergeben, aber vor allem will man sich doch auch mal treffen. Mhm. Also jede Leserin, jeder Leser kennt das. Lesen ist einfach ein einsames Geschäft. Man verbringt einsame Stunden mit einem Buch und dann gibt es ein paar Mal im Jahr diese Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu treffen, die auch die tausenden Seiten der Frühjahrs- und Herbstprogramme durchgeackert haben. Und ich glaube, das braucht man manchmal auch so, um als Selbstvergewisserungs- und als Vergemeinschaftungsgeste sich da mit anderen auszutauschen. Das gilt ja auch nicht nur für die viele Leute, die berufswegen mit Literatur zu tun haben, sondern auch für die Fans von Kochbüchern, Mangas, Comics, die treffen sich ja auch alle in Frankfurt.
Ja, und Signierstunden zum Beispiel, das fällt jetzt ja auch alles komplett weg. Das heißt, auch der Kontakt der AutorInnen mit den LeserInnen fällt einfach komplett weg.
Ganz genau. Man kann natürlich Lesungen streamen, Veranstaltungen streamen, aber da werden ja immer nur die Personen auf der Bühne gezeigt. Mhm. Und das Publikum untereinander oder ich selber mit dem Autor, der Autorin, kann er natürlich dann nicht so in Kontakt treten.
Also dieses interaktive Moment fällt vollkommen weg.
Das Interaktive, auch das Vergemeinschaftende aller Leserinnen und Leser. Ja, und manche sagen damit natürlich der Kern eigentlich der Buchmesse.
Was heißt das denn dann eigentlich für das Entdecken? Weil ich stelle es mir schon so vor, dass man über die Buchmesse auch ein bisschen schlendert, einem vielleicht auch mal was auffällt, was man sonst nicht auf dem Schirm hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt tendenziell vielleicht auch eher ein bisschen, weil die Kontakte wegfallen, im eigenen Saft schmort und vielleicht auch Dinge nicht mehr entdeckt.
Ja, also die Berufskritikerinnen und Kritiker, die haben natürlich die Herbstvorschauen trotzdem studiert. Wir haben ja oben in der Buchredaktion im 14. Stock alle liegen. Wir haben auch die Bücher alle da liegen. Aber die Bücher, manche Bücher haben natürlich nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie ansonsten gehabt hätten. Also gerade so Debüts vielleicht, die nicht so der Kassenschlager auch geworden werden ohne die ganze Corona-Pandemie. Aber die haben doch, wenn sie im Frühjahr erschienen sind, einiges an Aufmerksamkeit verpasst, als wir ja alle. Vor allem die Infektionszahlen und nicht das Feuilleton gelesen haben.
Was heißt das dann wiederum für den Handel mit Rechten? Also habe ich es jetzt als unbekannte Autorin schwerer, tatsächlich Fuß zu fassen in der Branche?
Also wie schlimm dieser Verlust jetzt tatsächlich für die Leute sind, die Geschäfte machen, für Verlage, für Agenturen, das weiß ich gar nicht, ob man da so den Einbruch feststellen kann. Also der Buchbranche insgesamt, man muss auch sagen, das ist ja immer noch ein Schlachtross in der Unterhaltungsbranche. Die Buchbranche in Deutschland ist so groß wie die Filmbranche, die Musikbranche und die Games-, Computerspielbranche zusammen. Also es wird mehr Umsatz gemacht und es sind auch mehr Leute angestellt. Also wir sind immer noch ein fettes Ding da drin. Und der Umsatz ist tatsächlich auch relativ stabil. Also wenn wir auf die ganze Branche gucken, ist die recht stabil durch die Krise gekommen. 4,3% liegt der Umsatz jetzt der ersten drei Quartale 2020 hinter dem Umsatz vom letzten Jahr. Das ist nicht besonders viel. Aber ich glaube, wer wirklich verloren hat, mit dieser virtuellen Messe und auch in der ganzen Pandemie sind tatsächlich Autorinnen und Autoren, weil vor allem der ganze Veranstaltungssektor weggebrochen ist. Also auf Lesungen zu gehen, Lesungshonorare zu kassieren, Aha. Das ist mittlerweile ein großer Teil vom Verdienst von Autorinnen und Autoren. Und wenn das einfach ausfällt, weil die Lesetour im Frühjahr oder auch die Lesetour im Sommer oder im Herbst abgesagt ist, dann ist das schon ein finanzieller Einschnitt.
Und das auch nichts, was man irgendwie durch digitale Wege wettmachen kann.
Die finden einfach nicht in dem Ausmaß statt, wie es sonst stattgefunden hätte. Die Bereitschaft natürlich dafür zu bezahlen ist sehr viel geringer als für ein Live-Event, wo ich natürlich auch die Aura der Autorin, des Autors und die Unterschrift mitnehmen kann. Also das kann nicht ausgeglichen werden, nee.
Wenn wir jetzt nochmal uns ein bisschen, wir haben jetzt viel über Wirtschaftliches, über Gesellschaftliches gesprochen, wenn wir uns jetzt nochmal dem Medium Buch etwas nähern. Du hast diese ganzen Vorschauen gelesen, du kennst viele der Bücher. Wenn du so drauf guckst, was ist denn eigentlich aktuell so ein beliebter Stoff?
Ich würde sagen, es gibt zwei verschiedene Dinge. Also einmal beschäftigt sich natürlich auch die Literaturbranche mit dem ganzen Thema Diversität. Also wer schreibt, wer darf schreiben, wer hat das Privileg zu schreiben und wem hören wir auch zu und welche Stimmen sind da bisher in unserem westlich männlich geprägten Kanon da noch nicht so aufgetaucht. Also den ZDF-Aspekte-Literaturpreis, ein renommierter Preis für das beste Debüt des Jahres, den hat zum Beispiel gerade Dennis Ode bekommen und die erzählt in Streulicht die Geschichte von einer Erzählerin, die eine türkische Mutter hat und einen Arbeitervater und sich also durch die Bildungsinstitutionen Deutschlands hocharbeiten muss, auch mit vielen sozialen Vorurteilen konfrontiert wird. Also solche soziologischen Themen, die finden schon statt und gleichzeitig ein bisschen vielleicht konträr zu allen Diversitätsbemühungen gibt es aber auch ein großes Bedürfnis immer noch in der Buchbranche nach Beständigkeit. Literatur ist ein langsames Medium. Literatur zu schreiben, Romane zu schreiben dauert, Romane zu lesen dauert. Und das kann man auch nicht so wirklich beschleunigen. Klar, dieses ganze Entschleunigungsnarrativ rund um Literatur, das nervt irgendwie auch. Aber das ist, glaube ich, trotzdem ein Wert, der immer noch hochgehalten wird. Eine gewisse Langsamkeit und auch ein Bewusstsein für literarische Traditionen. Also den Deutschen Buchpreis zum Beispiel hat gerade Anne Weber bekommen mit einem Vers-Epos, also eine unglaublich alte Form, ja. So Ilias, Siegfried, Odysseus, das kennen wir alle, wurden wir in der Schule vielleicht mit malträtiert. Aber die hat eben diese Form neu entdeckt für eine Resistance-Kämpferin, für eine Antifaschistin, die es wirklich gibt, Anne Beaumanoir, eine Französin, die mittlerweile 96 Jahre alt ist und die in diesem Heldinnen-Epos, wie es heißt, ja, so ganz interessant auch etwas distanziert betrachtet werden kann durch diese alte Form. Also so eine Beständigkeit, Entdeckung vom Alten, das gibt es eben auch immer noch in der Literatur.
Und Corona als literarischer Stoff?
Also während der knallharten Ausgangsbeschränkungen, als ja auch Buchhandlungen teilweise geschlossen sind, da gab es ja einen Run auf Die Pest, Albert Camus oder so. Und tatsächlich erzählen auch Verlage, dass es einen Run unter Maßstäben der Literaturbranche auf Klassiker gab. Also ganz viele haben sich also doch entschlossen, na jetzt lesen wir aber mal den Habermas, jetzt lesen wir mal den Thomas Mann. Also Klassiker wurden da schon tatsächlich verkauft, als wir alle so ans Sofa gefesselt waren. Ja, jetzt kommen natürlich so ein paar schnell geschusterte Corona-Seuchenbücher irgendwie nach. Aber ich glaube, die Corona-Tagebücher, die haben wir jetzt überwunden und für so Schnellschüsse ist, glaube ich, der Literaturbetrieb im Gesamten immer noch relativ immun.
Miriam, ich danke dir für diese Eindrücke.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk, der Tag an diesem Donnerstag, den 15. Oktober 2020. Wer jetzt noch das volle Corona-Informationsbrett haben möchte, dem empfehle ich das Rüberswitchen in den Feed des Politik-Podcasts vom Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, da wie gesagt die Nachlese des gestrigen Treffens der MinisterpräsidentInnen mit der Bundeskanzlerin. Am besten natürlich zu hören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek, aber geht natürlich auch in einer anderen App, wenn Sie sich hier gerade in einer anderen App befinden. Vollkommen in Ordnung. Ansonsten schnell E-Mail-App öffnen, gerne für Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Freuen wir uns auch immer sehr drüber. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.